Grün gesagt, der Podcast des Grünen Kreisverbandes und der Grünen Ratsfraktion in Wuppertal, ist schon ein bisschen Tradition geworden, dass wir uns in dem Podcast über die Weltklimakonferenz unterhalten. Hat auch einen guten Grund, denn Wuppertal ist seit einigen Jahren sehr gut dort vertreten. Und zwar mit unserer ehemaligen Kreisverbandssprecherin Liliane Pollmann. Hallo Lilly, grüß dich.
Hallo.
Wir haben ja heute Mittwoch. Die COP ist ein paar Tage vorbei, ging etwas über 2 Wochen. Du bist jetzt wieder in Deutschland. Wie lange warst du denn in Aserbaidschan und wie lange bist du schon wieder da?
Genau, ich war für die zweite Woche in Aserbaidschan. Das heißt ab dem 18.11. und bin geblieben bis zum geplanten Ende der Klimakonferenz, die am 22.11. hätte enden sollen und dann ja verlängert wurde bis in die Nachtstunden, frühen Morgenstunden, je nachdem, wie man es nennen möchte, des 24.11. Das habe ich dann aber auch nur noch verfolgt über die Chatgruppen mit den Menschen vor Ort und natürlich die Nachrichten.
Kannst du einmal ganz kurz sagen, auch wenn du es nur über die Chatgruppen und Co. verfolgt hast, was war der genaue Grund dafür, dass die Weltklimakonferenz verlängert werden musste?
Der Grund dafür hat sich tatsächlich schon in der Mitte der zweiten Woche abgezeichnet und es lag einfach daran, dass man zu keiner Einigung gekommen ist. Also angekündigt wurde ja, dass es die große Finance-COP, die Finanzierungs-COP sein sollte, in der es vor allen Dingen darum ging, wie finanziert man denn Klimaanpassung und wie finanziert man auch Klimaschutzmaßnahmen, vor allen Dingen in den Ländern, die zwar am stärksten davon betroffen sind, was der Klimawandel bereits an Katastrophen mit sich bringt, aber an der Hervorrufung wenig beteiligt waren und auch dementsprechend wenig wirtschaftliche Mittel haben, um überhaupt diese immense Herausforderung stemmen zu können. Das war so das Hauptthema. Und selbst da, wo der größte Fokus drauf lag, gab es bis Ende der Woche, tatsächlich sogar Freitagmorgen, keine Einigung, die eine Chance hatte, akzeptiert zu werden. Dementsprechend wurde es dann relativ schnell klar, am Mittag oder frühen Nachmittag des Freitags, dass die Konferenz verlängert werden würde. Und letztendlich hat sich dann im Laufe des Samstags herausgestellt, dass es bis spät in die Nacht gehen würde. Und ich glaube, es war 4 Uhr morgens Ortszeit ungefähr, also für uns 2 Uhr nachts, dass es dann letztendlich die Abschlusserklärung gab. Und auch da gab es dann aber immer noch Kritik an dem Prozess, wie es letztendlich dazu kam, vor allen Dingen von Ländern des globalen Südens, die vorab angekündigt haben, dem widersprechen zu wollen, dann aber keine Chance hatten, das zu tun, bevor quasi der Beschluss als gefasst galt und dann letztendlich ihre Ablehnung nur noch zu Protokoll geben konnten.
Ich habe dich gerade in der Anmoderation nur als ehemalige Kreisverbandssprecherin angekündigt. Jetzt ist man als ehemalige Kreisverbandssprecherin nicht grundsätzlich dafür prädestiniert, auf die Weltklimakonferenz zu gehen. Kannst du vielleicht einmal noch erklären, warum du da überhaupt warst?
Genau, ich bin hingefahren als Co-Sprecherin der Global Young Greens, eine Organisation, die 90 Mitgliedsorganisationen überall in der Welt hat, vor allen Dingen Jugendorganisationen, die ja grüne Politik im weitesten Sinne vertreten, also sei es irgendwie die Jugendflügel von grünen Parteien oder NGOs an den Stellen, wo es keine grünen Parteien gibt. Und in dieser Rolle wurde ich dann tatsächlich von den Global Greens ausgewählt, sie dort zu vertreten. Das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich mit den Global Greens, also den Zusammenschluss der grünen Parteien auf der ganzen Welt, ausgewählt wurde und die vertreten habe. Davor war ich ja tatsächlich auch einfach als Global Young Greens Delegierte da.
Danke nochmal für die Einordnung. Ich glaube, das ist gar nicht so unwichtig zu wissen, wer da überhaupt alles sein darf. Auf der COP kommen wir gleich auch nochmal dazu, dass es in Anführungsstrichen von der anderen Seite da auch noch einige Konstellationen gibt, die vielleicht ein bisschen eher hätten beleuchtet werden sollen, warum die denn überhaupt auf so einer Weltklimakonferenz rumlaufen. Beim letzten Mal habe ich es schon so gemacht, ich mache es auch dieses Mal wieder. Um thematisch reinzugehen, lese ich dir mal wieder ein paar Schlagzeilen vor zu der COP29. Die diesmal übrigens absolut besonders motivierend sind. Achtung, Ironie. Denn das Medienecho, was es von der oder zur COP jetzt gab, ist, ich sag mal, eingeschränkt positiv. Unter anderem gibt es die Überschrift von der Tagesschau: COP29, können die Klimaziele noch eingehalten werden? Die FAZ schreibt: Wer soll das bezahlen, was von der COP bleibt? Und das die World Meteorological Organization schreibt: COP29 ends with compromise on climate financing. Und genau deshalb würde ich ganz gerne mit dir auch erstmal über Kohle reden und über Geld, denn einer der essentiellen Dinge, die bei der COP rausgekommen sind als Ergebnis, das greife ich dir schon mal etwas vor, waren Klimahilfen. Und zwar der Industriestaaten für hauptsächlich Länder aus dem globalen Süden. Es gibt auch noch für Menschen, die das vielleicht schon etwas länger kennen, diese Bezeichnung, auch das Wort Entwicklungsländer, was wir hier in sehr großen Anführungsstrichen verwenden. Nichtsdestotrotz gibt es diese Bezeichnung und 300 Milliarden US-Dollar gibt es jetzt für eben diese Länder. Das ist erstmal, wenn man das so als blanke Zahl hört, richtig, richtig, richtig viel. Kannst du diese Zahl einmal, so wie man das bei Zahlen eigentlich immer machen sollte, irgendwie ein bisschen für uns einordnen?
Ich kann es in der Kurzform machen und dann vielleicht auch noch so ein bisschen Kontext geben. Die Kurzform ist, es klingt super viel, ist aber weit entfernt von genug. Die Berechnungen zeigen, dass einfach nur für die Bewältigung der Schäden, die bereits durch die Klimakrise entstehen, also und dann daraus resultierende Notwendigkeit, die eigene Bevölkerung zu schützen, sich an das veränderte Klima anzupassen und natürlich auch weiterhin selber Klimaschutz zu machen und da weiterzukommen, was ja so ein bisschen die zwei Enden dieser Klimahilfen sind. Dafür ist der errechnete Bedarf bei 1,3 Billionen US-Dollar. Jetzt muss man nicht ein großes Zahlengefühl zu haben, um zu verstehen, dass vor dem Hintergrund 300 Milliarden super wenig sind. Und das große Problem, was dahinter steckt, ist, wer trägt die Verantwortung und wer gesteht auch zu, diese Verantwortung zu tragen? Der sogenannte globale Norden, also das sind vor allen Dingen die entwickelten und fortgeschrittenen Industrienationen, die so die traditionelle Wirtschaftsentwicklung getrieben haben, also vor allen Dingen Europa, hier vor allen Dingen Westeuropa, da sollte man sich auch immer bewusst machen, und natürlich die USA und Kanada haben hier zwar zugesagt, haben aber auch in den Verhandlungen immer wieder darauf bestanden, die Basis der Beitragszahlenden zu erhöhen oder zu erweitern. Und das vor allen Dingen um sogenannte Schwellenländer wie zum Beispiel China oder Indien, die nicht nur des Geldes wegen, sondern auch aus so einer Verantwortungsperspektive dem entgegenstanden. Und letztendlich hat sich sehr, sehr viele Gespräche genau darum geredet. Wer übernimmt die Verantwortung? Wer zahlt eigentlich? Und letztendlich war das auch das größere Aufregerthema, abseits von dem Fakt, dass einfach die Summe viel zu wenig ist. Und man, wie gesagt, zwar ist das Gesamtfinanzierungsziel, auf das man sich committed hat, oder zu dem man sich einigen konnte, tatsächlich 1,3 Billionen. Das Problem ist aber, dass tatsächlich festgelegt eben nur diese 300 Milliarden pro Jahr sind. Und letztendlich auch das als Versprechen. Also es ist nicht so, dass jetzt ab nächstem Jahr dann diese Summe auch tatsächlich in dem Fonds landet, sondern das sind alles Vorhaben, und es gibt die berechtigte Befürchtung, dass es genauso läuft, wie es auch nach der Klimakonferenz in Paris, wo es das erste Mal umfassende Finanzierungszusagen gab für Klimahilfen, läuft, dass viel, viel weniger letztendlich in diese Töpfe eingezahlt wird, als versprochen wurde, und man die 1,3 Billionen nicht erreicht. Also auch nicht. Ich weiß gerade gar nicht auswendig, ich glaube 2030 ist das Ziel, also auch gar nicht so weit entfernt.
Wir haben jetzt die Summe, die genannt worden ist, in US-Dollar ausgegeben. Du hast gerade Amerika, Kanada und Co. schon angesprochen, um jetzt mal ein bisschen wegzugehen von der, na, wobei wir gehen nicht ganz weg, aber es ist schon ein bisschen weg von der eurozentristischen Sicht auf die ganze Chose. Wir haben das, was die Medien in den letzten Monaten stark bestimmt hat, den US-Wahlkampf gehabt. Jetzt haben wir ein Ergebnis mit einem zukünftigen Präsidenten der USA, der nicht dafür bekannt ist, besonders viel Verantwortung übernehmen zu wollen für eigentlich ehrlicherweise überhaupt gar nichts, aber schon mal gar nicht für andere Länder. Kurze Sidequest für dich als gaming-affine Person immer gut, glaube ich. Inwiefern war das Thema in Aserbaidschan, dass ihr euch regelmäßig auch über, naja, es ist nun mal ein sehr großes Land in der Welt, über Trump und den ganzen Wahnsinn aus den USA unterhalten habt?
Es war auf jeden Fall ein Thema und es war auch etwas, was alle bewegt hat. Und es gab vor allen Dingen immer wieder, ja, kann man an den Punkt, wo man sagt, okay, selbst wenn wir jetzt zu einer Einigung kommen, wird die dann eingehalten oder fällt Trump ein, dass er wieder aus dem Pariser Klimaabkommen und folgenden Abkommen austreten möchte, was er in seiner letzten Präsidentschaft ja für alle, die das vergessen haben, getan hat. Und Biden ist dann wieder dem Abkommen beigetreten. Wir werden sehen, ob die USA jetzt drin bleiben oder wieder rausgehen. Was aber, glaube ich, interessant ist, gerade in dem Kontext, dass innerhalb der USA super viele VertreterInnen dafür umso deutlicher aufgetreten sind. Und zwar vor allen Dingen auf der Ebene der Gouverneure, die deutlich mehr Macht haben, als man sich das teilweise im deutschen Kontext vorstellt. Also die schon sehr, sehr viel auch Autonomie haben, was ihre Regierungsbezirke angeht. Und selbst Städte, die umso deutlicher und umso ambitionierter in diesen Verhandlungen aufgetreten sind, an den Stellen, wo sie eine Stimme haben und auch sehr, sehr deutlich gemacht haben, dass sie, egal was jetzt von der US-amerikanischen Bundesebene kommt, weiter am Klimaschutz arbeiten möchten. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr motivierendes Zeichen für alle, die sich fragen, wo es denn jetzt hingeht mit dem Klimaschutz, wenn einer der großen Player nicht so verlässlich ist, wie es gerade jetzt gebraucht würde.
Wir haben gerade die Überschriften, die Zeitungsüberschriften, die ich dir oder Online-Überschriften, die ich dir zugeworfen habe, gehabt. Jetzt kannst du auch mit deiner eigenen Brille, mit deinen eigenen Augen auf die COP zurückgucken, auf das, was besprochen worden ist, auf das, was versprochen worden ist auf der COP. Wenn du jetzt vielleicht ein bisschen von den Fakten weg, gefühlstechnisch für dich mal zusammenfassen würdest, mit welchen Gefühlen du jetzt aus Baku wieder nach Deutschland gereist bist, kann man das, wir gehen gleich noch auf ein paar andere Sachen ein, aber kann man das so gefühlsmäßig für dich jetzt, so lange bist du ja auch noch nicht wieder zu Hause, schon zusammenfassen? Ist es besser als letztes Jahr? Also ich weiß, es ist immer blöd, sowas miteinander zu vergleichen, aber man hat ja dann schon im Gefühl, so war es jetzt vielleicht eine andere Stimmung, war es vielleicht auch ein bisschen perspektivisch angenehmer von der Struktur her, haben Leute was gesagt, was dir sehr hängen geblieben ist. Nimm uns da vielleicht mal mit.
Große Frage. Ich versuche mal so ein bisschen anzufangen. Ich glaube, insgesamt ist es ein frustrierenderes Gefühl als das letzte Mal. Und es ist schon auch faszinierend, dass man das immer mal wieder sagt, also nach jedem Jahr gefühlt sagt. Aber es ist scheinbar trotzdem noch steigerungsfähig. Es ist durchaus auch enttäuschender als vorher und vielleicht sogar enttäuschender, als man sich das vorher vorstellen hat können. Sag vielleicht mal warum, weil unabhängig davon, was im Bereich der Klimahilfen passiert ist, darüber haben wir ja jetzt schon ausführlicher gesprochen, gab es auch andere Themen, die einfach ja auch in einem Ausmaß, also in einer Art und Weise besprochen wurden, die dann doch negativ überraschend war. Also es gab zum Beispiel keine weiteren Zusagen oder keine ambitionierteren Zusagen, wie es in dem Bereich Reduktion von Emissionen geht. Also so das zentrale Thema, worüber man sich eigentlich, also wo vielleicht auch Laien einfach erwarten würden, dass man darüber auf einer Klimakonferenz spricht, wie, was tun wir denn jetzt, um weniger Emissionen in die Luftatmosphäre, was auch immer zu pusten, war nicht nur son nicht sehr präsent als Thema, sondern vor allen Dingen auch in den letztendlichen Abkommen nicht ambitionierter und letztendlich war zwischenzeitlich sogar in Gefahr, dass die Sprache noch weicher wird, wenn es um fossile Energien geht, als sie das in Dubai war. Und auch da ist die Formulierung ein Übergang oder eine Wendung weg von den fossilen Energien. Also auch da nicht mal ein Ausstieg aus den fossilen Energien, mit welcher Jahreszahl auch immer, sondern nur ein Abwenden von. Und faszinierenderweise ist es sogar zwischenzeitlich noch schwächer diskutiert worden, jetzt in Aserbaidschan. Das ist das eine große Thema, was genauso erschreckend wie enttäuschend ist, wenn man sich anschaut, dass die Klimabemühungen weltweit nicht so aussehen, als ob wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten können, beziehungsweise es gerade schon nicht tun. Und dann konnte man aber auch sehen, und ich glaube, das ist auch, das hat es nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, wie einfach sich die Stimmung auch in der Welt insgesamt politisch verändert, dass einige der Themen, die gar nicht so strittig waren bisher in dem Bereich Klimapolitik, plötzlich sehr, sehr umkämpft wurden und man da auch so ein bisschen diesen, ja, Rollback-Backlash sehen konnte. Also es war Teil der Klimaabkommen ist auch der sogenannte Gender Action Plan. Also ein Geschlechtergerechtigkeitsaktionsplan, der letztendlich beschreiben soll, wie man denn dafür sorgt, dass das andere Ziel der Nachhaltigkeit, also eines der anderen nachhaltigen Entwicklungsziele der UN, nämlich Geschlechtergerechtigkeit und gleiche Bedingungen für verschiedene Geschlechter, erreicht werden soll und auch mit Klimamaßnahmen unterstützt werden soll. Und in diesem Plan wurden jegliche Referenzen rausgestrichen zu geschlechtsspezifischer Gewalt, die weltweit ein riesengroßes Problem ist. Irgendwie weltweit sind 85.000 Frauen an Femiziden gestorben letztes Jahr und trotzdem wurde jede Referenz zu geschlechtsspezifischer Gewalt rausgestrichen. Und das, obwohl wir wissen, dass geschlechterspezifische Gewalt steigt und Gewalt gegen Frauen steigt, wenn Krisen entstehen. Und Krisen werden natürlich durch den Klimawandel verstärkt. Außerdem wurde diskutiert und letztendlich rausgestrichen, dass es, dass Frauen als Gruppe auch divers sind. Also, dass es nicht nur Cis-Frauen gibt, sondern dass natürlich auch da erstens verschiedene Diskriminierungsstufen miteinander in Einklang stehen, aber dass natürlich auch einfach Frau sein mehr bedeutet, als einfach nur als Frau geboren zu sein und sich als Frau zu fühlen. Und das wurde komplett rausgestrichen, bis hin zu, dass letztendlich sogar in Frage gestellt wurde, ob es Gender Action Plan heißen soll, obwohl dieser Plan wirklich seit Jahrzehnten so heißt. Und da konnte man durchaus sehen, dass diese Infragestellung von eigentlich erreichten Fortschritten, was Gleichberechtigung angeht, auch da sich dann niedergeschlagen hat. Und einige Staaten natürlich stärker als andere da blockiert haben. Aber allein, dass es letztendlich möglich gewesen ist, dass das rausgestrichen wurde und dass auch in den anderen Verhandlungssträngen jegliche Referenz zu den unterschiedlichen Auswirkungen auf verschiedene Geschlechter rausgestrichen wurde. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, was dieses Mal strittiger und irgendwie auch beunruhigender diskutiert wurde und die Ergebnisse auf jeden Fall als vorher. Und insgesamt hat es sich sehr angefühlt und als das wurde es teilweise vorher auch schon bezeichnet, wie so eine Zwischen-COP und dass auch VerhandlerInnen eher zu der COP nächstes Jahr nach Brasilien gucken und diese COP nicht so wirklich wichtig genommen haben in einer Zeit, in der wir eigentlich, was Klimamaßnahmen und Fortschritt angeht, nicht, also gerade keine Zeit zu verlieren hätten.
Fortschritt ist tatsächlich ein gutes Thema oder eine gute Überschrift, weil den haben wir dann auf dieser COP leider etwas vergeblich gesucht. Das hat sich gerade ein bisschen sehr nach Rückschritt angehört, also inhaltlich genauso wie auf sozialer Ebene im Miteinander. Danke, dass du das so geteilt hast. Ich finde das, fand das sehr eindrücklich. Auf jeden Fall, wir sind ja nun mal zum größten Teil alle nicht auf der COP gewesen, beziehungsweise werden wahrscheinlich auch nie dort sein. Man stellt sich das wahrscheinlich ein bisschen technischer vor, als es dann effektiv ist, weil vor Ort sind es Menschen, die miteinander sprechen. Und da finde ich es super wichtig, mal zu wissen, wieso der Umgang da untereinander dann eben auch aussieht. Jetzt hast du gerade gesagt, dass es weder inhaltlich noch sozial quasi irgendwelche Fortschritte gibt. Jetzt folgt eigentlich die Kinderfrage, warum ist das denn so? Also ist das alles Ideologie? Sind das alles konservative Weltherrscher, die ihr Ego dort ausleben wollen. Ich glaube, dann macht man sich's auch zu einfach, oder?
Ich glaube schon. Also ich glaube, es ist natürlich ein super komplexes Thema und ich glaube, es spielen ganz, ganz viele verschiedene Aspekte mit rein. Das eine ist natürlich, dass man sich keine Illusion machen sollte, dass bloß weil das Hauptthema Klima ist, es nicht um geopolitische Fragen und generell so die großen politischen, strategischen Überlegungen geht, die natürlich in solche internationalen Konferenzen immer mit reinspielen. Das hat sich schon gezeigt bei der Bestimmung des Ortes letztes Jahr. Es war klar, dass Osteuropa als Region ausrichten soll, aber die Einigung auf das Land war insofern super schwierig, dass, ich mache es jetzt mal sehr platt, Russland jedes EU-Land gewetot hat und dann blieb auch nicht mehr viel übrig, was die Größe hat, eine internationale Konferenz mit mehreren Zehntausenden Teilnehmenden auszurichten. Und letztendlich fiel es dann auf Aserbaidschan, obwohl natürlich gerade so kurz nach der Vertreibung der ArmenierInnen aus Bergkarabach zum Beispiel ein fatales Zeichen ist, eine internationale Konferenz an so ein Land zu geben. Aber letztendlich gab es wenig Ausweichmöglichkeiten, hätte es keine Einigung gegeben. Und so war man dann jetzt doch in diesem Land. Und ich glaube, das andere große Thema, was immer wieder ein Teil von diesen Konferenzen ist, wer kann überhaupt dort sein? Und das ist ein riesengroßes Problem, auch dass viele, die am meisten betroffen sind von dem, was die Klimakrise bedeutet oder die tatsächlich da gehört werden sollten, weil sie es schon aus erster Hand erleben und viele dieser Länder und Betroffenen auch einfach gar nichts oder kaum was dazu beigetragen haben, dass wir in dieser Krise jetzt stecken, nicht die Chance haben, da sein zu können. Auf der einen Seite, weil sie natürlich überhaupt die Akkreditation bekommen müssen über andere Organisationen. In diesem Jahr war es tatsächlich so, dass auch die Kontingente geschrumpft wurden und das vor allen Dingen für die zivilgesellschaftlichen Organisationen. Also alles unter dem Motto, dass diese Klimakonferenzen von Jahr zu Jahr größer geworden sind. Und ja, natürlich muss man sich überlegen, inwiefern dann die verschiedenen Kontingente besser verteilt werden können, um die Teilnehmendenzahl irgendwie handelbar zu haben. Aber dieses Mal ging es halt vor allen Dingen auf Kosten der zivilgesellschaftlichen Organisationen, was vor dem generellen Hintergrund, dass diese eh schon nur eingeschränkte Möglichkeiten haben, sich an den Verhandlungen zu beteiligen, weil sie zum Beispiel nicht am Tisch sitzen, sondern dann eher in den Fluren und Gängen entweder mit den VerhandlerInnen reden können oder eben durch Aktionen auf sich aufmerksam machen können. Natürlich ein fatales Zeichen, wenn von diesen Menschen dann auch noch weniger Menschen da sein können, einfach weil die Kontingente verkleinert wurden, vor allen Dingen für diese Organisation. Das war das eine große Problem dieser Klimakonferenz. Das andere ist natürlich, dass viele der ja, VertreterInnen, auch Aktivisten hier aus dem globalen Süden, natürlich nicht die finanziellen Mittel haben, mal ebenso ohne Unterstützung, ohne Förderung nach Europa zu reisen, zu so einer Konferenz zu reisen. Flüge aus Lateinamerika sind zum Beispiel regelmäßig über 1.000 Euro, einfach nur aufgrund des entsprechenden Angebots. Und das muss natürlich auch erstmal möglich sein, dass man dahin fliegt und daran teilnimmt oder dass man irgendwie vielleicht es schafft, dass eine Organisation einen dabei unterstützt. Das ist natürlich eine massive Barriere und letztendlich ist die Sicherheit auch ein Problem. Es gab im Vorhinein Berichte, dass Visa-Anfragen nicht bearbeitet wurden, wenn irgendwie bekannt war oder herausgefunden wurde, dass Menschen im Bereich Menschenrechte arbeiten oder dass sie da vorher ihren Mund zu aufgemacht haben, ganz platt gesagt. Das ist so diese ganze Frage der, wer kann eigentlich da sein und auch dann weitergehend natürlich, wer kann sich da wie äußern außerhalb des Veranstaltungsgeländes. War es nicht möglich, sicher zu protestieren. Und es gab auch innerhalb des Veranstaltungsgeländes Fälle von digitaler Überwachung. Es gab insgesamt die Stimmung, dass man gerade bei einigen Themen sehr, sehr vorsichtig sein muss, ob man sie ansprechen kann und will oder ob man dann eventuell Repressalien erfährt, wenn man versucht, das Land wieder zu verlassen oder in das eigene Land einzureisen. Und das ist natürlich alles ein Kontext, in dem es super schwierig ist, als Zivilgesellschaft dann für das einzutreten, was man so dringend braucht und was natürlich auch dann auf das Wie und das Ergebnis der Verhandlungen abfärbt.
Diese Konsequenzen, die man zu befürchten hat, die sind ja dann leider auch immer auf eben Länder zurückzuführen, die ja eher aus dem globalen Süden beziehungsweise auch eher aus den Ländern stammen, in denen die Probleme sind. Es ist deswegen nochmal wichtiger, dass man als Person mit deutschem Pass dort wahrscheinlich ohne irgendwelche Konsequenzen sein kann und dann diese Themen auch quasi für diese Menschen, die vielleicht nicht dorthin reisen konnten, anspricht.
Ich finde, dass das ein wichtiger Beitrag ist, dann auf jeden Fall diese Themen anzusprechen und auch zu nutzen, dass man mit verhältnismäßiger Sicherheit natürlich immer noch einem größeren Risiko als mit einer Einreise über einen Diplomatenpass oder als Abgeordnete natürlich, aber dass man zumindest als Zivilgesellschaft mit offensichtlichen weißen deutschen Privilegien das dann auch nutzt und diese Themen anspricht und da den Raum schafft. Ich sehe es auf der anderen Seite aber auch immer noch als unsere Verantwortung an, so gut wie möglich es hinzubekommen, die Menschen aus dem globalen Süden zu unterstützen, die diese Befürchtungen und diese Kritik und auch diese Forderungen selbst äußern zu können und vielleicht auch da zu nutzen, was auch immer wir an Netzwerken und Strukturen haben, dass diese Menschen das nicht nur äußern können, sondern dann auch sicher wieder zurückkommen, wenn sie es geäußert haben.
Vision COP hast du das gerade genannt, die Weltklimakonferenz in diesem Jahr. Andere Leute haben es Klimafinanzierungs-COP oder Finanz-COP genannt, aber das jetzt nicht nur, wir haben jetzt auch schon viel über Geld geredet, aber das nicht nur über Geld geredet worden ist, das haben wir gerade auch schon ein bisschen angesprochen. Kannst du mal so ein paar Überthemen droppen, die auch noch mit zusätzlich Bestandteil der Verhandlungen waren, dass wir uns ein bisschen vorstellen können, wenn es schon nicht um Emissionen an sich ging? Und offenbar sehr viel über Geld, was denn ansonsten noch die Themen waren.
Genau, also eins hatten wir ja schon angesprochen, dass es auch verschiedene andere Pläne gab, die, wie zum Beispiel den Geschlechtergerechtigkeitsplan, die besprochen wurden oder die neu gefasst werden sollten. Weiterhin ging es auch um die neuen Ziele, die nächstes Jahr fällig werden, also die sogenannten nationally determined Contributions, also die eigenen Klimaschutz- und Klimaanpassungspläne der jeweiligen Nationalstaaten, deren Erneuerung ansteht und da weiterhin darüber diskutiert wird, was es an Zusagen bereits gibt. Kleiner Spoiler, das, was es an Zusagen bereits gibt, reicht nicht. Wirklich überraschende Aussage und wirklich überraschendes Ergebnis, aber das war auch etwas, was ein großes Thema war und ist. Und letztendlich ging es auch immer noch darum, eigentlich die Hoffnung weiterhin zu kommen und vielleicht noch eine stärkere Sprache dafür zu finden, sich zu verpflichten, endlich aus fossilen Energien auszusteigen. Das ist dann nicht passiert, wie wir schon angesprochen haben. Und dann gibt es Themen, die immer wieder vergessen werden, wo es aber auch faszinierend ist, dass es da noch keine klaren Rahmenregelungen gibt, wie zum Beispiel die Offenlegung von Interessenskonflikten. Es ist relativ neu. Es ist erst die zweite Klimakonferenz, wo vorab eine Liste der Teilnehmenden und der sie entsendenden Organisationen veröffentlicht werden muss. Dafür hat die Zivilgesellschaft sehr, sehr lange gekämpft, um überhaupt einen Überblick zu haben, wer ist da und mit welchen Interessen. Es gibt aber immer noch keine klare Verpflichtung, offenzulegen, welche Interessenskonflikte man vielleicht haben könnte. Also arbeitet man vielleicht in der Ölförderindustrie und hat deshalb vielleicht eine andere Perspektive auf den Ausstieg aus fossilen Energien als Klimaaktivist. Es gibt keine Rahmenregelung, die einen dazu verpflichten, das offenzulegen. Und deshalb ist der Einfluss, den diese Menschen haben, auch noch nicht so richtig zu bemessen. Wir wissen, dass 1770 LobbyistInnen der fossilen Energieunternehmen und Energieförderunternehmen präsent waren auf der COP. Und einfach, um das ins Verhältnis zu setzen, das sind mehr Menschen als aus den Inselstaaten als Nationaldelegationen gesendet wurden. Und das zeigt natürlich auch eines der großen Probleme, die diese fehlende Interessenskonfliktregelung mit sich bringt, dass die letztendlichen Verursacher dieser Krise stärker präsent sind und deutlicher präsent sind als diejenigen, die jetzt schon stark betroffen sind von den Auswirkungen.
Jetzt bist du selber, würde ich mal sagen, jetzt nicht im Kern Aktivisti, so dass du, wie man sich das vorstellt, aber natürlich bist du jemand, die für ja, diese Themen einsteht und dementsprechend wahrscheinlich von anderer Seite als Aktivisti gesehen werden würdest. Wenn du das alles siehst, hörst, du bist nicht das erste Mal auf der COP. Was denkst du dazu? Also diese Verbesserung, die es definitiv gab, dass man offenlegen muss, wer dort ist, ist nett, aber diese Interessenskonflikte sind ja eigentlich das, worum es wirklich geht. Was macht das mit dir? Was denkst du darüber?
Es ist halt super frustrierend, dass wir nach so vielen Jahrzehnten, also diese Klimakonferenzen gibt es länger, als ich auf der Welt bin, und trotzdem hat man es noch nicht geschafft, eine Möglichkeit zu finden. Also, und wir reden an diesem Punkt nicht mal darüber, dass es darum geht, dass Menschen, die offensichtlich Interessenskonflikte haben, nicht auf dieser Klimakonferenz vertreten sein sollen, sondern wir reden nur darüber, dass sie es offen machen müssen, dass es überhaupt, dass man weiß, mit wem man redet und in welcher Zahl wer vertreten ist. Und ich finde es einfach komplett absurd, tatsächlich, dass diese Menschen ja auf dieser Klimakonferenz sind. Und es ist ja nicht so, als ob es keine Beispiele gäbe von UN-Konferenzen oder von internationalen Konferenzen, die sehr, sehr viel striktere und vielleicht auch effizientere Interessenskonfliktregelungen haben. Also es gibt zum Beispiel Regelung, dass die Tabakindustrie nicht auf Gesundheitskonferenzen der Weltgesundheitsorganisation präsent ist. Scheint super plausibel. Alternativ, analog dazu haben wir eben nichts, was fossile LobbyistInnen daran hindert, auf der Klimakonferenz präsent zu sein. Und ich glaube gar nicht, dass es darum geht, sie komplett auszuschließen. Es kann sicherlich auch sinnvoll sein, gemeinsam mit diesen AkteurInnen über einen Weg weg von diesen Energieträgern zu reden. Aber dafür muss man eben auch wissen, dass sie da sind. Und ich glaube, diese Transparenz ist ein riesengroßes Problem. Während auf der anderen Seite für viele Menschen, die als Klimaaktivist, die dahin fahren oder die sich einfach ja im Bereich der Zivilgesellschaft für diese Themen einsetzen und auch für tatsächliche Klimagerechtigkeit einsetzen, auf der einen Seite wegen der schon angesprochenen finanziellen und Visumshürden und Rechts- und Sicherheitshürden nicht da präsent sind, aber auch einfach eine ganz, ganz andere Position haben und viel weniger Einfluss haben als diese LobbyistInnen. Und ich finde, dass ein anderer großer Punkt ist, um das ist neben der Transparenz, dass man es hinbekommt, diesen Menschen eine ähnliche Stimme zu geben und sie tatsächlich auch an die Verhandlungstische zu bringen und dass vor allen Dingen diejenigen, die bereits stark vom Klimawandel betroffen sind, endlich die Stimme bekommen, die sie verdienen, einfach davon zu berichten, was das denn bedeutet, worüber gerade gesprochen wird. Und ich glaube, dass das an ganz, ganz vielen Stellen doch einen großen Effekt auf die Verhandlung haben könnte, wenn man halt nicht mehr über die Menschen redet, sondern tatsächlich mit den Menschen, die es betrifft.
Das ist ja fast ein positiver Aspekt zum Abschluss. Trotzdem muss man ja auch festhalten, all das, was wir davor gesagt haben, hat eher eine, naja, negative Perspektive auf das Ganze gelegt. Heißt, wir können uns jetzt alle schlafen legen, bringt alles nichts mehr, Klima ist tot. Wir legen uns alle in den Schrank und weinen eine Runde. So ist es ja nicht. Also es gibt ja auch genug Gründe, weiterhin aktiv zu bleiben. Auch weiterhin, und das wird ja in den Medien auch immer gerne die Frage gestellt, sind diese Klimaziele denn überhaupt noch zu erreichen? Ja, kriegt man das denn jetzt überhaupt noch hin? Oder reißt man hier regelmäßig irgendwelche Forderungen und ja, Dinge, die man sich vorgenommen hat und macht das eigentlich jedes Jahr wieder? Wie ist deine Perspektive da drauf? Ja, versuchst du Menschen auch in deinem Umfeld oder vielleicht auch im Arbeitsumfeld zu motivieren oder mit den Global Greens Menschen dazu zu bekommen, weiterhin nicht nur daran zu glauben, weil Glaube hat ja nicht immer was mit Fakten zu tun, sondern dass man es halt auch wirklich nachvollziehen kann. Und das gibt uns gleichzeitig schon so ein bisschen die Möglichkeit, in die Zukunft zu gucken und zu sagen, was ist denn mit der nächsten COP? Du hast gesagt, da wird deutlich mehr entschieden sehr wahrscheinlich. Wie sieht so das nächste Jahr aus?
Genau, also vielleicht, also Klimaverhandlungen finden ja nicht nur auf diesen Konferenzen statt, sondern das ganze Jahr. Aber das sind so die großen Momente des Jahres, wo es auch einfach viel darum geht, ja, die verschiedenen PlayerInnen, die verschiedenen VerhandlerInnen an einen Tisch zu bekommen, wo eigentlich große Möglichkeiten sind, auch große Sprünge zu machen. Und ich glaube, dass diese Erwartung dahinter vielleicht auch ein großer Teil davon ist, warum man dann letztendlich doch immer wieder enttäuscht auf die Ergebnisse schaut, die dann weniger ambitioniert sind, als man sich das vorstellen würde. Vor allen Dingen in einer Zeit, in der wir nicht mehr nur im globalen Süden, sondern tatsächlich auch schon längst hier mitten in Europa sehen können, was es bedeutet, wenn der Klimawandel und dementsprechend Extremwetter zunehmen, was das bedeutet an Verlusten, was das aber auch bedeutet an einfach Belastung für Menschen. Also abgesehen von den großen Extremwetterereignissen wie Fluten oder Starkregen ist es ja nun auch durchaus kein Geheimnis mehr, dass Hitze zum Beispiel auch in Städten immer wieder ein großes Problem wird und eigentlich jedes Jahr wieder ein großes Problem wird. Und wir halten an ganz, ganz vielen Stellen weltweit unsere Klimaziele gerade nicht ein. Das ist richtig. Es ist aber, glaube ich, trotzdem noch, also es gibt zwei Betrachtungsweisen. Erstens glaube ich schon, dass wir da noch sehr, sehr viel besser werden können und mehr machen können und mehr erreichen können, als wir das gerade tun. Und dafür quasi das Momentum zu schaffen, dafür überhaupt die Energie, und die Möglichkeiten zu schaffen. Ich glaube, das ist etwas, wofür es sich lohnt, auch jeden Tag weiter auf der einen Seite zu zeigen, dass es geht, klimafreundlich zum Beispiel Energie zu produzieren als Bürgerenergiegenossenschaft, dass es aber auch geht, einfach nachhaltiger zu leben, indem man auf ganz lokaler Ebene entsprechende Entscheidungen trifft und dass es auf der anderen Seite weiterhin darum geht, die Dringlichkeit und die Wichtigkeit einfach immer wieder deutlich zu machen und so viele wie möglich davon zu überzeugen. Wir haben 2019 gesehen, was für ein Unterschied es machen kann, wenn große Teile der Bevölkerung hinter etwas stehen. Und ich glaube schon, dass allein dafür es sich lohnt, immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Das ist die positive Art, drauf zu schauen, die ich versuche einzuhalten. Es gibt auch eine negative Art und Weise, und das ist sehr, sehr stumpf. Wir haben auch einfach keine andere Wahl. Also wenn wir wirklich ernsthaft irgendwie ansatzweise ein Leben führen wollen, wie das, was wir gewohnt sind, und ansatzweise die Chance haben wollen, uns an die Veränderungen, die der Klimawandel jetzt schon mit sich bringt, anzupassen, dann müssen wir einfach mal dafür sorgen, dass wir den so weit wie möglich verlangsamen, ganz aufhalten werden wir ihn wahrscheinlich nicht mehr können. Aber es ist nicht so, als ob es eine Option wäre, zu warten, und nichts mehr zu tun und die Hände in die Hosentaschen zu stecken, sondern es ist, glaube ich, selbst wenn man nicht mehr daran glaubt, das 1,5 Grad oder vielleicht sogar das 2-Grad-Ziel einzuhalten, es ist wirklich doch ein Unterschied für das Leben und Überleben von uns allen und auch für unsere eigene Lebensrealität, so wenig wie möglich den Klimawandel weiter anzufachen.
Wie siehst du da die Rolle der COP im nächsten Jahr?
Also diese Klimakonferenzen sind auf der einen Seite natürlich immer ein guter Moment, um zu sehen, was passiert gerade eigentlich auf der Welt, so ein bisschen quasi so eine Bestandsaufnahme, die ja tatsächlich auch letztes Jahr einfach ganz offiziell im Rahmen der ersten Klimaverhandlungsrunde und der ersten Bestandsaufnahme nach dem Pariser Klimaabkommen gemacht wurde. Und auf der anderen Seite ist es immer wieder ein wichtiger Moment, um einfach in der gesamten Öffentlichkeit darüber zu reden und eben diese Aufmerksamkeit zu schaffen und zu zeigen, dass man eben nicht wegschaut. Das ist so die allgemeine Rolle, die diese Klimakonferenzen, glaube ich, haben. Die andere Rolle von dieser spezifischen Klimakonferenz ist, glaube ich, zu zeigen, dass all diejenigen, die jetzt gesagt haben, es ist eine Zwischen-COP und deshalb vielleicht andere Verhandlungsziele, andere Ambitionen oder auch gar keine Ambitionen in ihre Verhandlungen gelegt haben, dass sie dann Wort halten und dass wir aber genau als Zivilgesellschaft oder auch generell als Menschen, die tatsächlich diesen Klimawandel irgendwie noch bekämpfen wollen, genau darauf schauen, was denn mit dieser Ambition passiert ist und dass wir eben die VerhandlerInnen und auch die entsprechenden Staaten nicht aus der Verantwortung entlassen, dann eben umso ambitionierter, ja, umso ambitioniertere Abkommen zu beschließen. Und ich glaube, deshalb wird es sehr, sehr wichtig, dass möglichst viele Menschen kritisch darauf schauen, seien sie da oder auch nur, ja, hier vor Ort in Deutschland und verfolgen die Nachrichten.
Weißt du schon, ob du nächstes Jahr dabei sein wirst?
Nicht zu 100%. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen, wieder dorthin zu schaffen.
Die wievielte wär's dann am Stück,
Die
der du bist?
fünfte
Die
tatsächlich.
fünfte am Stück, okay. Dann würde ich sagen, schauen wir darauf, dass du die fünf voll machst, weil dann machen wir wirklich, dann machen wir nochmal einen ganz umfassenden Podcast über die letzten fünf COPs und nehmen dann die letzte in Brasilien, hast du gesagt, ist sie,
Genau, in
ne?
Brasilien.
Mit rein. Und machen dann mal das persönliche Fazit von dir, von den letzten fünf COPs. Ja, danke, dass du uns einen soliden Eindruck darüber gegeben hast, wie es auf der COP so ist, wie es dort aussieht und was dort besprochen ist, wer da ist, wer vielleicht besser da wäre. und wer stattdessen da ist. Ich glaube, das sind ganz gute Einblicke gewesen von dir, von der COP29 in Aserbaidschan. Gibt es noch irgendwie eine lustige Anekdote, die du am Ende erzählen kannst, von Hinreise, Rückreise oder überfordere ich dich damit jetzt?
Ist also nicht von der Reise an sich, aber trotzdem etwas, also zwei Dinge, die vielleicht, also die ich persönlich einfach sehr, die mir im Kopf geblieben sind. Das eine zeigt so ein bisschen, wie absurd so Klimakonferenzen sein können. Es gibt natürlich neben den eigentlichen Verhandlungsräumen gibt es noch so Ausstellerinnenräume, wie man das häufig auf Konferenzen hat, wo alle Länder, Vereinigungen, wer auch immer genug Geld bezahlen möchte, um sich da so einen Stand zu mieten, einen Stand haben kann. Und die ölfördernden Staaten, also OPEC, hatte tatsächlich auch einen Stand mit einem Ölfass direkt am Stand. Und man lief dann also an diesem Ölfass vorbei, während man theoretisch darüber hätte reden wollen, den Ausstieg aus fossilen Energien zu machen. Das zeigt vielleicht, wie absurd sich diese Hallen manchmal anfühlen können. Und das andere ist weniger lustig, aber einfach etwas, was ich ehrlicherweise, was mich überrascht hat. Dafür, dass es so rein geografisch gar nicht so weit weg ist, war es gar nicht so einfach, dahin zu reisen. Es gibt keine Direktflüge, es ging alles über Istanbul. Und spannender Fun Fact: Man kann tatsächlich momentan nicht über Land nach Aserbaidschan einreisen. Seit der Pandemie haben sie einfach ihre Landgrenzen nicht mehr wieder aufgemacht. Habe ich auch erst gelernt, als ich mich auf diese Reise vorbereitet habe.
Ja, das zum Thema Anreise und wie das entspannt möglich ist, offensichtlich nicht auf dem Landweg. Das heißt, ich glaube, ein Reisebus wäre auch ein bisschen anstrengend gewesen aus Deutschland. Das wäre etwas schwierig gewesen. Emissionsärmer, definitiv. Aber ich glaube, das Flugzeug mit den Klimamenschen ist, glaube ich, noch erlaubt in der Hinsicht, auch für die Polemiker unter uns. Gut, dann nochmal danke für den Einblick. Ich kann nochmal eine kleine Empfehlung machen für alle, die diesen Podcast hören. Es gab auch in dem vergangenen Jahr einen Podcast mit Lilly und meiner Wenigkeit zur COP. Der war ähnlich lang wie dieser. Falls euch das Thema also weiterhin interessiert, schaut da und hört da gerne auch nochmal rein. Die anderen Folgen, grün gesagt, teilweise auch mit dir, sind natürlich auch hochgradig zu empfehlen. Das heißt, bleibt gerne bei uns, wie man so schön bei YouTube sagt, abonniert uns und drückt die Glocke. In diesem Fall. Danke ich dir für deine Zeit, dass du uns einen guten Einblick gegeben hast von der COP29. Und ja, wir sehen uns sowieso und hören uns sowieso und wir hören uns in diesem Jahr auch auf jeden Fall nochmal. Es gibt noch einen, kann ich schon mal spoilern, gibt auf jeden Fall nochmal ein kleines Update vom Cannabis Club Wubatz, der in diesem Jahr die Erlaubnis bekommen hat, sich vollständig komplett als Cannabis Club aufzustellen. Und da werden wir noch ein kleines Insta-Live machen, das dann natürlich auch hier auf den Podcast-Kanälen hochgeladen wird. So, genug Werbung in diesem Sinne. Macht's gut. Danke, Lilly, und ciao.